für das Thema, weil die Angst in Europa etwas abgenommen hat. Aufgrund der Ereignisse der letzten Zeit, was in der DDR passiert und dann in der Tschechoslowakei und in anderen Ländern des sogenannten Ostblocks und in erster Linie in der Sowjetunion, diese anscheinende Entspannung verursacht, dass die Mechanismen der Angst sofort nachgeben. Wir haben es auch bei der Abstimmung vom letzten Wochenende gesehen, dass die internationale Lage einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Leute eher gegen den Militarismus gewesen sind, weil alle spüren für einmal, dass es auch positive Kräfte auf dieser Welt gibt. Die kommen nicht so schnell in die Zeitung, jetzt immer mehr natürlich, weil es sensationell ist. Aber bis vor kurzem, die Zeitungen haben wenig über diese positive Kräfte berichtet, die plötzlich da sind. Wie ist es möglich, dass Millionen von Menschen auf einmal und auf einen Schlag sich einigen können, und zwar für eine gute Sache? Heute Morgen am Radio haben sie eine Sendung gemacht über die Zeit der Nazi und da hat man die Stimme von Hitler gehört und die von Goebbels, glaube ich, und dann von Göring, also die Schrecken aus der Zeit von damals. Heute hätten sie keine große Chance. Ich habe gesehen, wie der Krieg entstanden ist. Ein Grüppchen von Fanatikern, die auf die Straße gegangen sind. Die Leute waren ungeheuer naiv in der Zeit, gerade die Jugendlichen und die Kinder. Heute sind die Kinder sehr wach und die Jugendlichen auch. Es gibt natürlich Gruppen, die dann auch extrem werden, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, sie sind wach in gutem Sinne. Und ich finde, es gibt ungeheuer viele Menschen, die auch wach sind oder im Begriff zu erwachen. Deshalb müssen wir immer schauen, und ich bin vielleicht zu optimistisch, aber mir macht Mut diese Geschichte der Berliner Mauer, die jetzt durchbohrt worden ist, weil als ich am 14. August 1961 das am Radio erfuhr, bekam ich richtig Angst. Da war kalter Krieg und man hatte nicht gewusst, was kommt. Es hätte sein können, dass die Russen bald einmarschieren und in ein paar Wochen in Spanien sind und ganz Europa besetzt haben. Oder dass ein dritter Weltkrieg ausgelöst wird. Jetzt werden wir sehen, was geschieht und wie die USA jetzt mit dem umgeht und ob es wirklich eine Europa gibt, das unabhängig von anderen Welten ist. Ich bringe diese Thematik rein, weil Kunst und auch Maltherapie, was wir Maltherapie nennen, heißt das, überhaupt nicht unabhängig von Zeitgeschehnissen sind. Malen tun ja Menschen. Und Mensch bedeutet eine Zusammenballung an Informationen, Expressionen, Eindrücke, Ausdrücke. Alles zusammengeballt ergibt, was wir Mensch nennen. Und deshalb eben, was passiert, wird wahrgenommen und eben geht in den Menschen rein. Für den Durchschnitt Mensch ist vielleicht gut so. Es bleibt liegen in der eigenen Psyche, in dem Reservoir. Sobald aber ein Mensch in eine kritische Region kommt, mit der eigenen Psyche, mit dem eigenen Körper, dass Menschen anfangen zu leiden oder ein bisschen krank zu werden, oder somatisieren durch Kopfschmerzen, die empfinden dann plötzlich diese Dinge. Es ist wie wenn das Gerät der Wahrnehmung eingeschaltet würde und von da aus mehr aufnahmefähig wäre. Die Künstler wären eigentlich das. Ganz gewöhnliche, normale Menschen, die aber jederzeit die Antennen ausstrecken können und wahrnehmen, was in der Zeit geschieht. Und dann in Literatur, Malerei, Musik und so weiter ausdrücken oder mitteilen. Also in jedem Menschen aber schlummert das Potenzial und bleibt so, solange sie an der Normalität hängen oder in der Normalität bleiben, die sogenannte Oberfläche. Sobald aber psychische Störungen kommen oder physische Störungen, ist es ein Zeichen, dass das Gleichgewicht nicht mehr da ist. Und gerade diese Menschen plötzlich sind imstande, Dinge wahrzunehmen, die sonst im normalen Zustand nicht wahrgenommen hätten. Andere leider fangen an, Drogen zu nehmen. Damit bekommen sie eine große Wahrnehmung der Zeit, des Raumes, aber sie bezahlen einen hohen Preis. Es wäre viel besser und viel günstiger, einfach so, wie wir sind, und dann vorausmalen und zeichnen und tanzen gehen, Tongefäße machen. Alle diese Aktivitäten, die in der Gesellschaft der Leistung untergangen sind und jetzt wieder kommen, oft leider kommen sie in Form von Therapie, das heißt für Leute, die krank geworden sind. Es wäre doch viel besser, voraus. Zum Beispiel die Krankenkasse, von mir aus gesehen, müsste eher die Gesunden bezahlen. Das heißt, diejenigen, die gesund bleiben und die krank sind, werden versorgt, betreut. Aber einen Preis, die Prämie, müsste den bekommen, der gesund ist und bleibt. Das ausgerottete Volk der Guarani, sie leben in Brasilien irgendwo, haben Gesundheitsdoktoren und nicht Krankheitsdoktoren. Sie gehen immer hin zu untersuchen, wo die Menschen gesund sind und die Bäume auch, und schauen, was sie tun, um gesund zu bleiben. Das heißt, sie sind Mediziner, aber keine Mediziner, weil sie schauen nach der Gesundheit und nicht nach der Krankheit. Wer krank ist, natürlich muss etwas unternehmen. Aber es wäre viel besser, heute wird man sehr viel von Prophylaxis gesprochen, aber die beste Prophylaxis wäre eben die zu prämieren, die gesund sind. Oder eine Prämie geben, die langsamer fahren oder das Auto weniger brauchen. Vielleicht könnte man sogar messen, wie viele Kilometer gemacht werden. Und je nachdem schauen, ob das Auto sinnvoll gebraucht worden ist oder nicht. Da wird sofort hochgeschrien, das wäre eben so, der Persönlichkeitsschutz wäre aus, wir wären alle vom Staat kontrolliert. Am besten wäre selber das zu entscheiden, ohne Staat. Und wirklich schauen, wie viele Kilometer bin ich diesen Monat gefahren. Und schauen, wozu. Und dann mit der Zeit vielleicht gemütlich reduzieren. Alle diese Dinge fließen in die Bilder. In der modernen Kunst sehen wir große Dinge heute, nach der Welle der neuen Wilde, dann kommen die Informalen und dann andere, so die Videoskulptur. Das war auch interessant, das zu sehen. Alle jungen Leute, die da, glaube ich, doch was zu sagen haben. Viele machen einfach Dinge, die eventuell keinen Sinn haben, andere sinnvoll. Wichtig ist, dass sie sich bewegt. Und ich muss sagen, diese Idee der Fernsehpyramide, die ich schon vor 20 Jahren hatte, ist zum Glück realisiert worden. Ich wollte immer, wenn ich die Mittel gehabt hätte, eine riesen Pyramide bauen. Alles aus Fernsehgeräten. Vielleicht 4 Meter mal 4 oder noch mehr oder noch größer. Und dann Impulse auslösen, dass zum Beispiel rote Streifen ringsherum gehen. Und dann blaue Streifen oder Bilder gestalten oder vielleicht in Takt auslöschen, einschalten. Und so diese leuchtende Pyramide wäre ein Zeugnis, das auch die moderne Technologie verwandelt und entfremdet werden kann. Weil eines meiner Ziele war eben die Entfremdung der Maschine. Die Computer zum Spinnen zu bringen, dass sie einfach herumtippen und etwas ganz Neues gestalten. Es wird auch gemacht. Und eben diese Ideen zirkulierten schon 1960 bis 1968. Alle diese Dinge fließen in die Bilder, in der modernen Kunst, in der Maltherapie sowieso. Manchmal sind die Künstler voraus, manchmal die Patienten. Wobei gibt es Unterschiede und von mir aus gesehen ein psychologisches Bild, ein therapeutisches Bild, keine Kunst ist, etwas anderes, sondern im Gegenteil, was Beuys versuchte oder was die Minimal Art Leute machen, unzählige ganz interessante Frauen, die malen. Eine stellt jetzt aus im Kunsthaus und wir müssen sie unbedingt sehen. Sie hat ganz interessante Dinge gemacht mit trockenen Blättern, einmal Figuren oder so alte Schlösser hat sie ausgestellt und dann Texte dazu geschrieben. Ich muss mich erkundigen, wann es ist und ob es wirklich sie ist, aber ich glaube schon. Also solche Personen, die da eben so arbeiten, so wirken, sind enorm wichtig. Sie geben den Vorgeschmack von der neuen Dimension, die kommt und die bis jetzt leider nur im technologischen Gebiet ist. Bei der Spitzenforschung oder in der Physik oder in der Biologie. Und das andere bleibt wie zurück. Wobei eben wer künstlerisch tätig ist oder malt überhaupt, kommt an diese Spitze heran. Sogar prägnanter und weiter als die moderne wissenschaftliche Forschung. Dann, interessanterweise, habe ich wieder angefangen zu malen und zu zeichnen. Es sind Bilder, die ich Superkollisionen zeige, nenne. Ich werde sie in der Züspahalle ausstellen mit den Tausenden, die da ausstellen. Und interessanterweise, plötzlich bekomme ich einen dicken Brief von Professor Pitschmann aus Wien und er schickt mir Bilder vom CERN, eben die Superkollisionen zwischen Proton, Antiproton und jetzt Elektron und Proton und das sieht fast gleich aus. Ich muss das euch zeigen, es ist so frappant. Ich packe aus, ich sehe die Aufnahmen, die Fotos und ich sage, das habe ich selber gemacht doch. Und dann kehre ich um, hinten sind ganz komplizierte mathematische Formen, die ich nicht verstehe, aber solche Aufnahmen und Zeichnungen, die ich jetzt mache, einfach so spontan, sind fast dasselbe. Und so malen viele.
Was sind das für Aufnahmen, darf ich da mal fragen?
Was die CERN ist, der Beschleuniger für die Elementarteilchen in Genf.
Okay.
Sie machen Experimente, die dann neue Teilchen produzieren oder neue hohe Energien. Mhm. Und die Resultate, was aufgenommen wird, ist sehr nahe an Formen der modernsten Kunst. Mhm. Das ist eine ganz interessante Geschichte.
Du hattest dich vorher aber nicht damit auseinandergesetzt.
So ja.
Gelesen oder?
Ja, wir können mal darüber sprechen.
Nein, du hattest vorher nicht da eingesehen.
Nein, nein. Dann kommen wir zum Thema, weil das Thema ja die Angst ist. Und wir sind davon ausgegangen, wenigstens ich bin davon ausgegangen, genauer gesagt, dass es Chancen gibt, dass die Angst etwas zurückgeht. Sobald die Angst zurückgeht, wird Energie frei. Und diese Energie sucht sich natürlich neue Wege, neue Formen. Ein Teil geht in die Kriminalität, sie wird dunkel. Und sofort auch in den Ostblockländern jetzt verzeichnen sie eine Zunahme der Kriminalität. Das ist ein Symptom, das es immer gegeben hat. Dann ein Teil der Energie fließt auf die dunkle Seite, die Yin-Seite, und wird zerstörerisch. Ein Teil geht auf die aufbauende Seite mit Experimentallust, mit Lust, etwas zu ändern. Und ein Teil bleibt in der Mitte und holt von beiden und schafft eine Synthese zwischen negativen und positiven Energie. Und das schafft eben das Neue. Weil wir können nicht behaupten, dass eine Gesellschaft in Ordnung ist, wenn es keine Kriminalität gibt. Die Kriminalität ist die Kehrseite von der Rationalität zum Beispiel, von der übertriebenen Leistungsdruck. Infolgedessen als Gegensatz kommt die Kriminalisierung von Dingen. Und so zusammen bilden sie das gesellschaftliche Bild. So ist es in Rom gewesen vor 2000 Jahren, so ist es in Athen gewesen vor 3000 Jahren, so ist es in Babylon und in Ägypten wahrscheinlich auch gewesen. Es sind wie dunkle und helle Kräfte. Das heißt, die Kriminalität bringt mit sich eine dunkle Energie, die kein Absatz findet. Sie geht auf die Suche und die Träger von dieser Kriminalität wären kreative Leute, die aber den Ausbruch nicht erleben können. den Durchbruch, die Einmündung in eine Form, die ihnen gestattet, das zu erleben in einer konstruktiven Form. Dann diese Energie kehrt zurück, fließt in das Unbewusste wieder und animiert die unterste Schichten des Unbewussten und gibt Antwort auf der Stufe der Destruktion. Das können wir ein anderes Mal nehmen, wenn wir die Aggression behandeln werden. Die Angst wäre, die Reaktion vor solchen undurchsichtigen Dingen. Das heißt, der Mensch hat Angst vor dem Ungewissen und vor dem Unbekannten. Sobald das Kind weiß, was hinter dem Vorhang ist, der ihm vorher Angst machte, dann ist es in Ordnung. Es hat keine Angst mehr. Eine vertraute Person muss ihm das erklären, ihn nehmen, das zeigen, und sobald das Kind kennt, dass es dort nichts ist, sondern ein Schatten, etwas, was nicht bedrohlich ist, dann ist es beruhigt, dann ist die Angst weg. Aber die Angst nimmt andere Formen an, Formen, die viel subtiler sind. Ich habe probiert, da ein paar Dinge aufzuzeichnen. Wer zum Beispiel zwei Erzählungen lesen möchte, wo die Angst wirklich maximal beschrieben wird, soll Der Schneesturm von Tolstoi lesen, es ist eine kurze Erzählung, die sehr schön ist, oder Ein Abstieg in den Maelstrom von Edgar Allan Poe, A Descent in the Maelstrom, glaube ich. Im Fall von Poe erleben wir den Schreck, also die panische Angst, weil das Schiff ist untergegangen und die Schiffsbrüchige retten sich auf einem Floß und andere auf etwas anderes, was schwimmt. Aber in der Nähe ist ein Wirbel, das alles zu sich saugt. Es ist im Norden, in der Nordsee. Und dann werden die Dinge an sich gezogen und fließen immer, schwimmen immer schneller, nähern sie zum Zentrum und dann verschwinden, indem sie verschluckt werden. Geschluckt werden von diesem Strom, von diesem Trichter. Der Schiffsbrüchige, der ein kluger Mann ist, fängt aber mathematisch zu berechnen, wie es mit den Kräften steht und findet heraus, dass es eine zentripetale Kraft gibt, die das ganze Wassermaß, die ganze Wassermasse an sich zieht und eine zentrifugale Kraft gibt, die Gegenstände, die herumschwimmen, hinausschleudert. Dann macht er ein paar Handlungen, die ihm das Leben retten. Dann das Floß wird hinausgeschossen und ist er gerettet. Die anderen im Gegenteil kommen rein und ertrinken. Das wäre genau das Bild der Angst, weil die Angst mit der Spirale zu tun hat. In vielen Hitchcocks Filmen, wenn die Angst am Höhepunkt ist, erscheint eine Spirale. Im Psycho zum Beispiel in der Badewanne, das Wasser, das hineinfließt. Oder abstrakten Bilder, wo wir so wirbelnde Formen sehen. Die Spirale steht da für die Angst, Panik, Terror und gleichzeitig für die Schöpfung, weil alles aus einer Spirale entstanden ist. Und alles wird in eine Spirale enden, in ein schwarzes Loch, scheint es. Infolgedessen werden Mut und Lust hatte, die Erzählung von Edgar Allan Poe zu lesen, wird etwas erleben, aber nicht am Abend, vielleicht, man kann nicht mehr schlafen nachher.
Und wie heißt?
Ein Abstieg in den Maelstrom, ich habe es da geschrieben. M-E-L, es ist in, glaube ich, in den, wie heißt das, im Nordsee irgendwo. Dann kommt es vor, in der Kunst sowieso, dass viele Maler Spiralen malen. Durch die ganze Kunstgeschichte erleben wir das. Es gibt aber auch Kinder, Erwachsene, die auch Spiralen malen. Und dann natürlich Patienten, die ihre Angstzustände durch die Spirale ausdrücken. Ich habe einmal C.G. Jung selber gefragt, was er über die Spirale denkt oder was die Spirale überhaupt ist. Und da hat er mir Folgendes erklärt. Erstens gibt es vier Möglichkeiten bei der Spirale. Die erste Möglichkeit ist eine Spirale, die vom Zentrum zur Peripherie sich ausdehnt. Wir setzen an einem Punkt an und von da aus lassen wir die Kreide oder den Pinsel kreisen, so hinaus. Zweite Möglichkeit, wir setzen an der Peripherie an und lassen die Spirale bis zum Zentrum fließen. Wobei gibt es hier schon zwei andere Möglichkeiten. Eben Jung sagte, es wären vier Möglichkeiten. Die ersten zwei wären diese. Die zweiten zwei wären, dass wir die Spirale wie die Uhrzeiger laufen lassen können oder gegen die Uhrzeiger in beiden Fällen. Also wir können eine Spirale vom Zentrum nach außen zeichnen, wie die Uhrzeiger oder gegen die Uhrzeigerbewegung. Oder im Fall der anderen Richtung, von der Peripherie zum Zentrum, können wir wie die Uhrzeiger oder gegen die Uhrzeiger den Pinsel laufen lassen. Also vier Möglichkeiten. Dazu gibt es eine fünfte, die nicht unbedingt beim C.G. Jung zur Sprache kommt, aber uralt ist, dass bei jeder Wendung die Distanz sich verdoppelt nach der geometrischen Proportion. Das ist die archimedische Spirale. Das heißt, am Beginn machen wir eine Runde, bei der zweiten Runde die Distanz zwischen den Armen der Spirale ist doppelt so groß. In kurzer Zeit haben wir schon das ganze Zimmer besetzt oder die ganze Fläche hier. So wären die vier Möglichkeiten der Spirale. Was bedeutet in der Maltherapie das Erscheinen der Spirale? Sie kann Angst darstellen. Viele Leute, die oft so paranoische Zustände haben und sich an etwas fixieren, können eventuell Spiralen malen oder zeichnen. Andere, die einfach Angst erleben, zeichnen gerne auch Spiralen. Und andere, die im Gegenteil kreativ werden und schöpferisch, malen auch die Spirale. Wobei die eben plötzlich jetzt richtig in Schwung kommen, oft die Spirale zeichnen, die vom Zentrum nach außen sich ausdehnt. Dann gäbe es noch eine andere Möglichkeit. Sehr introvertierte Menschen, das heißt scheu, verschlossen, wenn sie im Verlauf der Maltherapie anfangen, eine Spirale zu zeichnen, die sich ausdehnt, ist es ein gutes Zeichen. Das heißt, sie probieren mit der Welt Kontakt aufzunehmen. Und tatsächlich entspricht diese Zeichnung meistens einer Besserung. Im Gegenteil, Leute, die sehr extravertiert sind, immer nach außen projiziert, die viel sprechen, die immer eine Invasion in eine Gruppe machen, wenn sie einmal anfangen, eine Spirale zu zeichnen, die sich schließt, also zum Zentrum fließt, kann das ein gutes Zeichen sein. Und oft, wenn sie so eine Spirale malen oder zeichnen, entspricht diese Tatsache einer Besserung, dass sie ruhiger und introvertierter werden. Bei den anderen, wenn sie nach außen zeichnen, ist oft der Fall, dass sie eben mehr Mut bekommen und sich nach außen zeigen. Es ist kein Kochrezept, keine allgemeine Regel. Es kann vorkommen, aber es ist nicht immer so. Das ist die Erklärung vom Jung, also zum Teil. Gleichzeitig, wenn wir die Kunstgeschichte folgen, finden wir, dass am Anfang des Christentums Christus wurde, wie alle Heiligen von damals, mit einem geschwollenen Bauch gemalt, dargestellt. Das heißt nicht, dass er zu viel gegessen hat. Christus hat immer sehr gerne gegessen und getrunken. Aber eben, das heißt Hara, Bauchkraft. Und tatsächlich, die Heiligen des Mittelalters, in den Mosaiken oder Bildern, tragen alle einen geschwollenen Bauch, Männer und Frauen. Und auf dem Bauchnabel ist eine Spirale gezeichnet. Das heißt, der Bauchnabel Christi ist oft als Spirale dargestellt. Das heißt, Beginn und Ende aller Dinge, Alpha und Omega, mit anderen Worten. Deshalb diese Darstellungen zeigen uns niemals einen Leidenden, einen Beängstigenden. Er hatte zwar ganz große Augen, aber nicht, weil er Angst hatte, sondern weil er eben Mut hat und Mut machen will. Deshalb eben, Schreck und Mut haben fast denselben Ausdruck. Große Augen, Bewusstsein, Furchtlosigkeit. Und so oft die Heiligen aus dem Mittelalter wurden mit großen Augen gemalt. In Besuche des Museums von Barcelona, wo die großen Malereien aus der Zeit der Romanik sind, erlebte ich immer, dass eine Frau oder zwei die Perioden bekamen vis-à-vis vor diesen Heiligen. Oder anderen, wo die Schwangerschaft besser ging. Oder Männer, die auf andere Gedanken kamen. Nur bei dem Anblick von diesen gewaltigen Augen. Weil Augen Kraft sind. Und interessanterweise Kraft im Sinne der Überwindung der Angst. Angst bringt zu Erstarren. Und beängstigte Leute machen auch große Augen. Mut ist dasselbe, aber auf der anderen Seite. Die dunkle Kraft und die helle Kraft. Dann ist oft in maltherapeutischen Situationen schwierig manchmal herauszufinden, ob diese Person jetzt Angst oder Mut hat. Dann mit Gruppen von Jugendlichen, die bei der Arbeitssuche waren, Wohnungssuche oder Probleme zu Hause hatten, machte ich immer den Vorschlag, das Wort Mut groß zu schreiben. Und einige von ihnen fanden aufgrund von diesen Worten, dass sie schrieben, eine Wohnung, eine Stelle oder kamen auf den besten Weg, sie zu finden. Einer hat das Wort Mut vielleicht 50 oder 100 Mal geschrieben, immer größer. Es ist ein Wort, das besonders schön ist, weil M ist sowieso ein schöner Buchstab, hat die Beine, die laufen. Ist der Labial M von den Lippen aus, wird es ausgesprochen. U ist guttural, bringt die Lippen rund und hat eine offene Form. Und T ist dental, mit den Zähnen sprechen wir T aus. Und trägt, es ist wirklich ein tragender Buchstabe, wo das Weibliche vom Männlichen getragen wird für einmal. Und folgedessen das Wort Mut, empfehle ich allen, die vor einer Entscheidung stehen, M, U und T, und dann die Buchstaben durcheinander bringen und schauen, was zuerst herauskommt, ob zuerst T, U oder M. Wenn wir umkehren, haben wir ein Doppel-W, was auch sehr schön ist. Wir haben eine Art, wie meinst du?
Dann ist es gut.
Das ist gut, genau. Das ist gerade richtig. Und das geht zusammen, weil viele bekommen die positive Wut, dass sie hinausgehen. Auf jeden Fall kannst du das kehren und U und T bleiben gleich. Das heißt, du hast W, ist wieder labial, dental. Und da hast du das Offene. Und Wut, wie würdest du das in Verbindung bringen? Manchmal Mut und Wut. Ja, das geht zusammen im Grunde genommen.
Ich hatte noch eine andere Fantasie. Ich habe gedacht, Mut ist der erste Teil von der Mutter, da muss man erstmal abschneiden.
Und eben dann Mut haben. Ja. Das wäre auch möglich, so Musik abzulösen. Das wäre noch zu überlegen. Wir machen einmal in einer Gruppe mal Thema Wut, Mut. Weil dann gibt es Tuv und verschiedene andere Kombinationen. Auf jeden Fall, wer Lust und Zeit hatte, soll probieren, mit diesem Wort umzugehen. Und dann die Buchstaben auch vielleicht mischen oder so. Da sind die Anthroposophen wieder ganz gut, weil sie mit Buchstaben umgehen können. Auch in der Rhythmie und so. Und das hat einen Hintergrund. Dann weiter die Angst. Ich habe probiert, da ein paar Punkte darzustellen. Ich zeige euch bald eine Maske aus Afrika. Vielleicht nur ganz schnell, damit wir das. Ich habe ein geschlafenes Bein.
wäre da. Das geht schon nur einen Moment so. Nachher schauen wir das genauer an. Also, ich kann nicht dunkel machen, aber es geht. Ich empfehle niemandem im Schlafzimmer so eine Maske zu haben. Das ist nicht angenehm. Also, das ist eine afrikanische Maske. Heute noch machen Sie Sorge. Sie nehmen ein Stück Holz aus einem Baum, den Sie glauben, beseelt zu sein. Es ist kein einfaches ein Stück Holz. Es ist das Holz von einem bestimmten Baum. Ich weiß nicht mehr welcher. Auf jeden Fall
Ebenholz
könnte sein. Und im Ebenholz lebt für viele Völker in der inneren Vorstellung ein Geist. Und dieser Geist hat eine Macht. Infolgedessen wird dieses Holz von dort geholt, bearbeitet und geschnitzt. Und dann getragen, und zwar von dem Medizinmann oder Medizinfrau, nehme ich an. Ringsherum sind Federn und andere Ornamente, die jetzt ausgefallen sind. Mit der Zeit und Witter und Transporte sind sie weg und ist so geblieben. Das ist im Rietberg Museum. Das ist eine ganz eindrucksvolle Maske. Jetzt, was passiert da? Diese sogenannten primitiven Völker glauben nicht wie wir, dass der Mensch einfach krank ist, weil er organisch etwas gekriegt hat, sondern dass ein Geist sich von ihm bemächtigt hat. Und dieser Geist lebt in diesem Menschen. Wenn der Medizinmann kommt, hinter dieser Maske, oder die Medizinfrau, ist sie oder er in dem Bewusstsein, dass diese Maske so schrecklich ist, dass der Geist Angst bekommt und davon läuft und aus dem Kranken weggeht. Dazu wird natürlich Musik gemacht, um den Geist zu locken, getanzt und niemals umgebracht. Das ist nur in dem Christentum möglich. Das heißt, der Geist wird vertrieben. Und Christus hat die Geister vertrieben, nicht umgebracht. Das haben nachher die Priester gemacht. Der Geist kann nicht umgebracht werden. Dann kommt er wieder. Im Gegenteil, eben wird er vertrieben und sucht sich vielleicht einen anderen Ort. Vielleicht Wasser oder ein Stein oder ein Tier, wo er weiterlebt. Und dann kommt er vielleicht wieder. Und deshalb eben der Medizinmann oder Frau nehmen diese Maske, weil sie sich schützen und gleichzeitig den Geist beängstigen. Aber wir müssen das genau beobachten, weil das sind alle wichtigen Punkte im Gesicht markiert. Ich kann sie euch zeigen. Mit einer interessanten Episode aus der modernen Kunst. Also, wenn wir das schauen, siehst du etwas von dort? Oder sonst schau, 4 Minuten in der Mitte, damit ich das zeigen kann. Ja. Zum Beispiel diese 2 Linien, das ist genau hier und das geht bis da hinten. Ich mache nicht so gerne so Behandlung in dem Sinne. Aber ich weiß, wir haben alle zusammen das erlebt, einmal in einer Gruppe, dass Migräne oder die sogenannten Kopfschmerzen ganz schnell weg sind, wenn hier mit der bestimmten Farbe etwas gemalt wird. Oder mit vielleicht dem Holz oder mit dem Finger sanft so gestreichelt wird oder gezeichnet wird. Die wussten es ganz genau. Und das sind die Energiewellen. Heute wird die EEG gemacht, das Elektroenzephalogramm. Und wo werden die Dinge angesetzt? Genau an die Punkte, die da schon vor tausenden von Jahren markiert wurden. Ich habe auch einmal zwei lange Schlafexperimente gemacht an der Klinik, wo ich arbeitete, weil der Professor ein telepathisches Experiment machte. Dann habe ich 2 Nächte oben geschlafen mit etwas 12 Leitungen. Und die Punkte, wo die Leitungen waren, waren ungefähr diese Stellen, die da markiert sind. Da ist schon ein EEG drinnen. Die Träume kommen von diesen Rinnen heraus, die Fantasie ist vielleicht von anderen.
Das ist vollkommen integriert, die linke und die rechte Gehirnshälfte ist ganz drinnen. Und ja, die Augen nicht aufmachen, weil sonst zeigen wir Mut oder Angst und der Geist bleibt. Im Gegenteil, nur so, ganz beängstigen, Schlitzaugen und dahinter aber ganz wache Augen, machen, dass der Geist weggeht, weil er erträgt das nicht. Weil er weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Es könnte eine erschrockene Person sein, aber es könnte auch eine mutige sein. Und dann geht er weg. Und dann weiter. Auch hier, das wäre da, diese Linien, die sind auch ganz wichtig. Und geschweige denn hier. Dann haben wir die Punkte, wo wahrscheinlich die Federn angesetzt wurden oder Schleifen aus Schnur. Und das sind auch alle ganz wichtige Punkte, bis da unten, das ist auch ein ganz wichtiger. Die Akupunktur kennt das alles, die Chinesen haben es so entwickelt, diese Stämme aus Afrika so, aber es geht immer um dasselbe. Und ja, nicht das vergessen, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Das dritte Auge wäre da. Wir können sagen, ja, das ist primitiv. Ja, das, heute haben wir die moderne Medizin. Aber wir können viele Chemikalien ersparen, wenn wir das anwenden. Nicht nur, dass wir selber uns vielleicht eine Maske bauen, sondern eben Massagen zu machen, die genau so sind, wie hier, einfach so bis hinten und dann wieder vorne und so in diese Richtung. Interessanterweise gibt es hier eine gewisse Asymmetrie. Sogar das ist sehr klug gemacht. Das finden wir hier nicht. Ist ein bisschen anders, weil es tatsächlich Asymmetrien da gibt auch. Ich zeige euch nachher die anderen, jetzt noch einen Moment dabei. In der Zeit des Kubismus, das heißt 1907-8, Picasso und Braque malten Frauenfiguren, Frauengestalten, die genau so sind. Sie tragen diese Striche. Sie haben die Figuren gezeichnet, ich konnte das Blatt nicht mehr finden. Und haben genau dieselbe Konfiguration. Wir sehen die Formen und dann Vollstriche. Weil für sie das Magische, Animistische, gerade das Weibliche war. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Weiblichen, das die zwei großen Männer erlebt haben. Dann wollten sie schon Frauen malen. Aber in einer magisch-animistischen Einstellung, wo Angst und Anziehung herrscht. Die Nora von Ibsen, also das berühmte Stück, da kommt die Nora spricht mit ihrem Mann, sie ist eine emanzipierte Frau, und der Mann sagt ihr, ja, warum gehst du immer mit solchen Dingen um, die so schrecklich sind? Sie wollte sich ja emanzipieren. Und der Mann hat sie verschont vor allem. Sie wäre seine große Liebe und alles. Und sie gibt als Antwort aber, dass das Schreckliche ist, was erschreckt und anzieht gleichzeitig. Das heißt, alle Menschen spüren das. Der Anblick des Todes. Oder die Zuschauer, wenn ein Unfall passiert, dort, wo etwas Großes geschieht, ist sofort die Masse da. Wie die Gallier kreisen sie um die Dinge und wenn etwas geschieht, kommen sie alle zu schauen. Das heißt, die Angst ist auch anziehend. Und deshalb bei den Psychosen oder bei chronischen Patienten haben wir sehr oft mit diesem Problem der Angst, dass es so hartnäckig ist. Ich zeige euch jetzt einen Fall, der mich sehr beschäftigt hat und das sehr gut zusammen mit dieser Maske geht. Ich habe es euch schon einmal gezeigt, aber vielleicht war niemand von euch dabei, weil es schon lange her ist. Da arbeitete ich in der Klinik, die psychiatrische Klinik, und eine junge Frau hat immer wieder probiert, Selbstmord zu machen. Und einmal war sie wieder auf der Kippe. Und es sah so aus, wie wenn sie das wieder versuchen würde. Und dann habe ich mit ihr sehr lange gesprochen und während sie sprach, zeichnete sie.
Ich probierte ihr klar zu machen, dass nicht sie sterben will oder möchte, sondern etwas in ihr, was sogar sterben muss. Sie hatte mehrere Male probiert und niemand wusste, was machen dagegen. Bei mir malte sie. Und durch das Malen probierten wir, das herauszufinden, was sie sterben wollte und musste auch, als veraltete Einstellung, als verstaubte Haltung, weil die neuen Kräfte sich zeigen wollten. Und so malte sie ziemlich viel. Und eines Abends aber gelang es ihr vom Fenster hinunterzuspringen, wenn sie nicht bewacht wurde. Und sie hatte Glück, weil sie fiel gerade auf eine Einrichtung, die für die Wäsche ist. Sieht wie eine Spinne aus, ziemlich groß. Es war zufällig gerade unter dem Fenster mit der Wäsche aufgehängt und so vom dritten Stock fiel sie gerade drauf. Sie kam davon mit Verletzungen, aber sie überstand die Probe. Sie hat es bereut, wie viele nach dem Selbstmordversuch, wenn sie gerettet werden. Und jetzt zeige ich euch das Bild, das sie gerade unmittelbar vor ihr malte. Es ist ziemlich dunkel, vielleicht sehen wir das nicht so genau. Aber ich probiere es trotzdem. Es war ziemlich eindrucksvoll zu sehen, wie sie malte. Ja, man sieht fast nichts, kann nichts machen. Es ist so dunkel. Ich finde es sehr gut. Was meinst du? Nur ich muss das Ganze bewegen.
Kann man den hinten auch zumachen?
Ja, vielleicht, wenn es geht. Ja, ja, jetzt erscheint das Bild. Ja, danke. Jetzt geht's. Einigermaßen.
Ah ja, jetzt.
Seht ihr das?
Gesicht, nicht?
Eben, das, ja. Eben, schaut ihr mal das an. Seht ihr da das Gesicht, die Augen, die Brauen, die Augenbrauen und dann der Mund, da, die Nase einigermaßen. Es ist im Öl gemalt, ein kleines Bild, so groß, vielleicht 40 cm hoch und 30 breit, ziemlich dick im Öl gemalt. Vielleicht ist eine Illusion oder eine Bildung von mir, aber von den behandelnden Ärzten wurde die Hypothese ernst genommen. Es hätte sein können, dass, wenn sie das Bild oder die Bilder nicht gemalt hätte, dass sie tatsächlich ums Leben gekommen wäre. Wir wissen wenig über diese Dinge. Die sogenannten primitiven Völker kennen das Ritual. Um das Größere zu vermeiden, provozieren sie das kleinste Übel. Infolgedessen hauen sie sich vielleicht einen Finger ab, damit sie dann am Leben bleiben. Und dieses Bild und die anderen hatten vielleicht die Funktion, sie am Leben zu erhalten. Wir haben keine Proben, dass es wirklich so ist. Aber diese Hypothese wurde ernst genommen. Weil wer weiß, im Gespräch hat es geheißen, ich will doch nicht aufhören zu leben. Und doch der Drang war so stark und die Berechnung ist manchmal falsch. Deshalb will der Mensch doch nicht sterben, aber er macht Dinge, die dann zu groß sind und dann kann man nichts mehr machen, es ist zu spät. Deshalb ist es so erschienen. Und das ist von mir aus gesehen ein bisschen wie die Maske des Medizinsmann oder Frau. Weil, wer weiß,
vielleicht, wenn wir bei diesen Völkern wären, würden wir glauben, dass es Geister sind, die sich da gemischt haben. Und diese Maske hätte sie erschreckt und sie hätten dieses Wesen in Ruhe gelassen. Ohne diese Maske wäre es passiert. Wir haben keine Probe, aber es könnte schon sein. Jetzt können wir da auslöschen. Lassen wir dunkel, wir können das nachher machen. Das Problem der Angst geht zusammen mit Selbstmordversuche, Kriminalität, weil es ist unkontrollierbar. Angst sitzt einfach im Nacken einem, galoppiert auf ihn, reitet auf ihn und der Mensch ist wehrlos, kann sich nicht wehren. Dann gibt es eben Übungen, die auch in diesem Studio gemacht werden, gegen die Angst. Und eine der schönsten Übungen, so Hatha Yoga, ist die Zunge auszustrecken, so lange wie es geht. Nicht sofort, aber immer wieder probieren. Es gibt die sogenannten Yogis, die die Zunge bis nach vorne ausbringen können und dann zusammenrollen und gegen den Daumen drücken, aber mit dem richtigen Atem. Es ist im Rahmen der Arbeit, die in diesem Studio gemacht wird. Das sind die Übungen gegen die Angst. Oder die Löwenstellung. Es hat eine ganze Reihe von Yoga-Übungen, also Hatha-Yoga-Übungen, die die Angst reduzieren. Und wer weiß, was da drinnen passiert. Vielleicht die gerollte Zunge macht, dass das Blut anders zirkuliert, dass vielleicht die spiralförmige, also die Zunge, die wie eine Spirale eingerollt ist, auch eine Wirkung hat. Also das wäre wiederum eine andere Seite der Geschichte. In der Praxis der Maltherapie treffe ich natürlich immer wieder Leute an, die Angst haben und Angstbilder malen. Das war ein Beispiel aus der Reihe, die ich kenne. Aber es hat auch Kinder, die Angst haben. Und ich zeige Ihnen vielleicht nachher die Reihe von Bildern. Ich wollte nur Folgendes sagen, dass wenn wir eine Ausbildung dieser Art machen wollen, also eine Ausbildung in der Maltherapie, müssen wir damit rechnen. Zuerst einmal bei uns selber, weil wir haben alle Angst einmal im Leben oder im Jahr oder während der Woche oder am Tag. Es kann sein, dass wir plötzlich vor einer Situation stehen, die unbekannt ist, die uns erschreckt. Oder vielleicht erleben wir etwas ganz plötzlich beim Autofahren oder jemand ist uns verdächtig, vielleicht haben wir Angst, dass er uns überfällt. Also die Angst ist immer hier. Und wenn wir Angst bekommen, wenn wir es schaffen, probieren wir herauszufinden, welche Regionen des Körpers am heftigsten darauf reagieren. Weil auch ein Bild von Matthias Grünewald, wo eben die Angst besiegt wird, oder wenn nicht besiegt, also wir können mit Angst umgehen. Wobei, wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, merken wir, dass die Angst immer da war. Ein großer Begleiter oder eine große Begleiterin des Menschen. Und alle Völker und alle Epochen probierten, die Angst zu verarbeiten. Oder nehmen wir Beziehungen. Beziehungen basieren zum größten Teil auf Angst. Weil alles ist ja unbekannt geworden in Beziehungen. Niemand mehr ist sicher über, woran wir sind. Die Rollen sind nicht mehr wie früher verteilt. Niemand mehr weiß, welche die Rolle des Mannes und welche die Rolle der Frau ist. Es ist ein Austausch, ähnlich, aber die neue Form ist noch nicht hier. Alles ist unbekannt, ungewiss und das macht Angst. Die Angst des Mannes nimmt eine bestimmte Form an, die Angst der Frau eine andere. Die Angst des Mannes ist ebenso unterzugehen und ausgeliefert zu sein. Weil die Erziehung hat uns immer eingetrichtert, dass wir uns behaupten müssen. So sind wir keine Männer. Auch wenn die modernere und aufgeschlossene Männer nicht mehr so denken, das Unbewusste ist noch da. Es braucht Jahrhunderte, bis es sich etwas verändert. Weil im Kopf ist alles schnell hier.
es gibt Gesetze, es ist auf dem Papier. Bewusst reagieren wir schon lange richtig, aber unbewusst ist genau gleich wie früher. Es braucht lange Zeit, bis es sich etwas ändert. Und das Buch Männer lassen Liebe oder das von Schellenbaum, Die Wunde des Ungeliebten, sind die ersten scheue Versuche, um die Position des Mannes zu finden. Es ist schon aber vorbei alles. Es geht so schnell. Selber habe ich auch probiert, immer wieder eine neue Haltung zu finden. Es geht aber nicht, das Unbewusste holt mich zurück, die Tradition ist so groß. Auf einmal der Machismo ist wieder da, weil ich kann nicht jetzt in meinen letzten 10 Jahren, dass ich das ein bisschen gelernt habe, ein ganzes Leben ändern und die Leben von meinem Vater und von meinen Großeltern. Es sind Generationen, die durch einen drücken, der probiert, sich zu ändern. Für jede Änderung, die ich probiere in meinem Leben einzuführen, damit ich auch etwas weitergeben kann, spüre ich eine Reihe von Tausenden von Ahnen, die drücken und auch mitwollen. Dann kann ich, höchstens kann ich ein bisschen mich selbst ändern, aber es holt mich immer zurück. Die Spirale holt alle wieder zurück. Es geht sehr, sehr langsam voran. Immerhin angefangen hat es. Die Frauen sind schneller, sie sind weiter als die Männer. Sie wagen mehr, sie haben weniger Angst in dieser Hinsicht. Nachher haben sie Angst auf einer anderen Basis. Weil bei vielen Frauen die Angst, sozial ungesichert zu sein, ist größer als bei den Männern. Es ist wie ein zweiter Instinkt. Auch wenn eine Frau die totale Selbstständigkeit hat, weiß sie ganz genau, dass an einer Arbeitsstelle von ihr mehr verlangt als von einem Mann. Das ist das Normale leider noch. Und dass sie mehr leisten muss als ein Mann, wenn sie an einer Stelle ist. Also sie kommt schon da in einer ungleichen Situation rein. Dann sind gewisse Ängste da. Oder mit dem Alter kommen auch Ängste, allein zu sein und ausgeliefert zu sein. Und dann die Kinder kommen. Es sind alle Faktoren, die so eingefleischt sind und so alt, dass die neue Situation sehr wenig geändert hat. Die Angst bei dem Mann ist immer diese, abhängig zu sein, ausgeliefert zu sein und nicht leistungsfähig zu sein. Auch wenn wir gegen die Leistung sprechen, unbewusst mehr oder weniger ist es so. Es ist wahnsinnig schwierig. Aber es hat angefangen. Und die Verweichlichung der Sitte kann die große Rettung sein. Also die schroffe Art, die kräftige Art, so muss ein Mann sein, ist ein bisschen in Schwanken geraten. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass der Militarismus nicht nur bei den Uniformierten ist, aber in jedem von uns. Es gibt auch, also auch harte Frauen. In Zivilschutz hat es eine Frau gegeben, die uns Unterricht erteilt hat. Die war wie 3 Männer. Also, Wahnsinn, die war da viel härter als alle Männer zusammen. Also. Und da habe ich gesehen, eben, es ist noch ein langer Weg. Aber eben, die Ansatzpunkte sind immer dieselbe. Es ist so, die Verweichlichung der Sitte für mich ist die Rettung. Weil dann diese militärische Haltung wird einmal gemildert, weich gemacht, menschlicher. Und das sehen wir auch an den Formen der Geräte, die der Militarismus baut. Weil solange es darum ging, aus der Atmosphäre auszutreten, mussten da Raketen gebaut werden. Die ganze Geschichte der Raketen beweist, dass das Patriarchat am Untergehen ist. Es hat mit Werner von Braun angefangen in Deutschland unter Hitler. Sie haben die V2 konstruiert, 1944, glaube ich, und dann London bombardiert von Belgien und Frankreich aus. Und dann Werner von Braun ist nach dem Zusammenbruch nach Amerika ausgewandert und da hat er für die NASA gearbeitet, für die Weltraumforschung, heißt das, und hat die Riesenraketen gebaut, die dann den Menschen auf den Mond gebracht haben. Jetzt diese Raketen,
waren für die Weltraumforschung konzipiert, dann wurden sie militarisiert, dann wurden die sogenannten Wiedereintrittskörper gebaut, die von einem Unterseeboot geschossen werden. Das Unterseeboot kann sogar sehr, sehr tief sein im Meer, weiß nicht wie viel tief, aber von da unten kann die Rakete geschossen werden, sie kommt in die Luft, sie geht in die Stratosphäre, der Motor schaltet aus, man hört kein Geräusch und dann gravitationell fällt die Rakete auf das Ziel. Dann die Russen haben, also die Sowjets haben Raketen mit 7-8 Sprengköpfen, die Amerikaner würden 7-8 Raketen schießen. Darum die Russen sagen, wir reduzieren die Raketen, die Zahl der Raketen. Wenn die Amerikaner eine Rakete reduzieren, die Russen reduzieren sicher nicht, weil eine Rakete 7-8 Sprengköpfe hat. Dann ist es ungleich, sie sind am Diskutieren. Auf jeden Fall ist es so, wenn eine sowjetische Rakete geschossen wird, geht sie durch die Atmosphäre in die Stratosphäre, bleibt stehen und dann fängt sie an zu fallen. Im Computer ist programmiert, welches Ziel zu erreichen ist. Und dann gibt es vorne wie eine Trommel, die sich öffnet und nach so vielen Sekunden einen Sprengkopf fallen lässt, der auf eine bestimmte Stadt fällt. Es wird leichter, es gibt eine Korrektur, es fliegt weiter, der zweite fehlt, es wird leichter und so in einem Flug sind 8 Nationen weg, weil jeder Sprengkopf ist atomar ausgerüstet und kann Zürich ausradieren oder vielleicht eine halbe Schweiz in einer Rakete, nur um zu sagen. Dann ist es weitergegangen und es ist ihnen gelungen, die künstlichen Satelliten zu bauen. Da gibt es schon andere Formen. Es ist weiblicher geworden, weil sie müssen nicht mehr so die Atmosphäre durchbohren, sondern wenn sie draußen sind, der Widerstand ist minimal und so sind auch andere Formen möglich. Für mich drinnen steckt die ganze Entwicklung des Patriarchats. Das heißt, zuerst ist alles phallisch. Es muss Raketen sein, durchbohren, eindringen und dann wieder eintreten. Sie heißen so wieder ein Tritt, weil sie treten wieder ein in die Atmosphäre. Und jetzt eben, wenn sie draußen sind, verändern sich die Formen. Die Materialien sind anders, sie heißen ablative Materialien, Materialien, die die Wärme so speichern und aufnehmen, dass es Energie gibt. Und dann fliegen sie um die Erde herum, sind genauso gefährlich wie die Raketen, aber schon eine Änderung ist passiert und wird weitergehen mit einer Änderung. Also, damit wollte ich sagen, dass aufgrund der Formen, die wir in der Technologie sehen, können wir den Puls abtasten. Den Militarismus, der Aufrüstung, der Pazifismus und die Zeichen stehen gut. Also ich würde sagen, weil die Formen sich, das ist mein Theorema, weil die Formen sich verändert haben und die Werkzeuge jetzt weibliche aussehen, könnte dieses ein Zeichen sein, dass das Unbewusste der Militärs auch eine Wende erlebt. Es braucht Jahrhunderte, bis es aufhört, oder Jahrtausende vielleicht. Aber etwas hat sich geändert und das ist spürbar. Dann, von dem her könnten wir sagen, was wir machen ist auch sinnvoll, weil wenn ich probiere mich selbst zu ändern, und mehr bewusst sein, mehr friedlich zu sein, dann wirke ich auch. Und von da aus vielleicht verändern sich die anderen. Dann die Angst geht sofort zurück. Weil mir gibt immer Mut das Wissen. Wissen könnte ich sofort wegwerfen, es interessiert mich nicht so. Wissen ist für mich ein Instrument, um mit der Angst umzugehen. Wegen der Angst habe ich auch unnötige Bücher gelesen. Über Politik, über Militarismus, über Aufrüstung, wie diese Dinge funktionieren, nur um die Angst zu vermindern. Und aufgrund des Studiums der Formen können wir wissen, ein bisschen, was dahinter steckt. Und deshalb auch die Angst vermindern. Dann, in der Maltherapie erleben wir das intensiv bei den Kindern. Dann machen wir eine Pause. Ich habe eine ganze Reihe von Bildern von Kindern, die Star Wars zeigen, also Weltraumkriege.
Und wo wir wirklich so Raketen sehen oder unglaublich fantastische Satellitenkiller, Killer-Satelliten und Satellitenkiller, beides, ganz gekonnt, weil die Kinder diese Dinge spüren. Es ist bei ihnen ein Versuch, das aufzunehmen und damit die Angst zu reduzieren. Weil unbewusst haben alle Angst. Sie wissen genau, dass die Bedrohung da ist. Wenn sie verstehen, ist die Angst kleiner. Sie können mit dem umgehen. Und deshalb in vielen Bildern der Maltherapie bei den Kindern erscheinen auch solche Szenen, Weltraumszenen. Machen wir eine Pause. So kann ich einrichten für nachher. Und die Angst wird immer wieder durch die Spirale dargestellt. Aber was ist eigentlich eine Spirale? Spiralen sehen wir überall, bei der Muschel, die Urtiere, die da sind und wiederholen die Bewegungen des Kosmos. Aber eben, wir sind so erzogen worden, dass die Explosion wichtig ist. Von Implosion hat noch niemand gesprochen oder so wenig Leute.
Kannst du das mal definieren? Was ist eine Implosion?
Ja, ich bin gerade dran. Ja. Ich komme gerade zu dir. Eben einmal bin ich zum Graf Dürkheim gegangen und wir kamen auf das Thema. Und er sagte eben, da wird nur von Explosionen erzählt oder erklärt. Der Mensch muss immer expandieren, leisten. Der Mann muss potent sein, mächtig und kräftig. Von der Implosion spricht man wenig. Und Implosion wäre einer der höchsten Zustände, die der Mensch erleben kann. Wie können wir das erklären? Also die besten Darstellungen finden wir bei den Tibetern, bei den tibetischen Mandalas. In der Mitte gibt es den Gott mit dem großen Stierkopf, dunkel dargestellt, und die Göttin umarmt ihn. Sie sind zusammen in der Paarung, in dem maximalen Zusammenhang des Weiblichen und des Männlichen. Und das wäre die Implosion. Das heißt, die Fähigkeit von diesen bewussten Menschen, die Energien nach außen zu bringen und dann wieder nach innen. Das heißt, die Implosion wäre, wenn die Energie umkehrt und wieder zurück zur Quelle kommt. Zum Beispiel, wenn wir ein Glas Wasser trinken, bekommen wir ein bisschen eine Idee von einer Implosion. Wir schlucken Energie. Durch die Kühle und die Nässe von dem Wasser erleben wir eine Kraft, eine Energie. Aber wir schlucken diese Energie. Hingegen, wenn wir so etwas Heißes aus dem Mund hinaus spucken, weil es zu heiß ist, dann ist es eine Explosion. Und der Unterschied ist, dass Wasser schlucken abkühlt und gibt doch Energie. Sonst würden wir verdursten, würden wir sterben ohne Wasser. Dann, wenn es Eis ist, ein Glas Wasser zu trinken, ist wunderbar. Und das wäre eine Implosion eben, wenn die Energie zufließt. Und weiter hinaus, wenn wir das auf Beziehungen übertragen, in einer Beziehung, anstatt zu explodieren in Form von Aggressionen und Krach, zu implodieren, das heißt die dunkle Energie zu spüren, die negative Energie zu spüren, negativ nicht im Sinne von Wertung, sondern wie bei der Elektrizität, wo es positiv und negativ gibt, dann bekommen wir eine ungeheure Kraft, weil die Explosion ist in allgemeinem mechanisch. Es ist eine mechanische Kraft. Das heißt, die Dinge teilen sich, aber nicht strukturell. Das sind immer noch Stücke, die herumfliegen oder sich ausdehnen. Eine Implosion im Gegenteil ist strukturell.
sie betrifft die Struktur der Materie oder die Struktur der Psyche. Zum Beispiel, wenn ein Stern explodiert, gibt es eine riesige Schockwelle, die durch den Weltraum hindurchgeht. Ich zeige euch nachher ein Beispiel. Dann die Temperaturen steigen bis auf Millionen von Graden und die Materie dehnt sich auch im Weltraum bei Geschwindigkeiten bis 20 Millionen Kilometer pro Stunde oder so etwas. Hingegen, wenn ein Stern erlöscht, passiert das Gegenteil. Die Materie sammelt sich immer mehr um ein Zentrum herum und entwickelt eine Energie, die immer größer wird als die Energie der Explosion. Die maximale energetische Ladung haben wir bei den Neutronensternen, die aus gelöschten Sternen sind, wo die Atome der Masse komprimiert sind, dass es fast keine Zwischenräume mehr gibt. Da ist die Energie gewaltig. Sie könnte das ganze Sonnensystem an sich saugen und komprimieren bis zur Größe einer Nuss. Das wäre jetzt schwierig gesagt, ein Beispiel von Implosion. Weiter, wenn zwei Menschen sich kennen und in Beziehung kommen, das Implodierende wäre, wenn beide unabhängig voneinander bleiben, trotzdem haben sie sich gerne, trotzdem lieben sie sich, aber es sind zwei Ganzheiten, die sich begegnen. Nicht, dass der eine die bessere Hälfte des anderen ist und umgekehrt, sondern du bist du, ich bin ich, aber wir sind in Beziehung. Das wäre auch ein Beispiel von Implosion. Das heißt, die Energien gehen schon in die Welt hinaus, tasten ab, was es gibt, jemand verliebt sich, kommt in Beziehung, die andere Person auch, aber nachher, für die Optimierung der Beziehung, sollten diese Kräfte wieder zurückkommen zu einem und implodieren. Das heißt, eine Bereicherung des eigenen Individualität, der eigenen Individuation und des eigenen Zentrums. Dann heißt es, ich bin ich und unabhängig von dir, trotzdem stehe ich zu dir. Und von da aus knüpfe ich eine Beziehung mit dir oder habe ich eine Beziehung mit dir. Aber du bist du und ich bin ich. Das ist die schwierigste Kunst des 20. Jahrhunderts, aber sie kommt langsam. Und die Implosion würde sich auch physisch zeigen, indem wir zum Beispiel die Nahrung anders essen. Nicht schlucken, sondern richtig langsam kauen und langsam schlucken und genießen. Wie Durkheim sagte, ein Glas Wein nicht einfach so runtergießen, sondern schauen, riechen und dann langsam trinken. Er hat alle schockiert, weil sie meinten, alle wären natürlich abstinent und Vegetarier und er hatte Fleisch gegessen, Wein getrunken und das auch genossen und dann viele waren schockiert. Wobei, er konnte auch ohne auskommen. Aber er wollte das bringen als Beispiel, dass die Implosion bedeutet Autonomie, Unabhängigkeit. Wir haben Jahrtausende von Explosionen hinter uns, Kriege, Revolutionen, Aufstände, Massaker, Ausbeutung der Natur, Zerstörung der Umwelt, Massaker an Tiere, Tierenversuche. Das sind alle explosive Zustände. Der Mensch muss mehr wissen, mehr können, weiter, noch mehr weiter. Und im Gegenteil, die Explosion wäre alle diese Schanden, alle diese Vergeudung an Energien und Kräfte zurückzuholen und ganz schön zu uns zurückzubringen. Dann ist die Angst weg. Und das ist eben das Beispiel des Universums. Schauen wir einmal das an. Da explodiert etwas. Ich zeige es euch. Es ist eine Nebulosa. Eine Nebula. Riesengroß im Kosmos. Im Sternbild des Hundes. Canis Major. Da ist vor Jahrmillionen ein Stern explodiert. Es hat eine sogenannte Supernova gegeben. Da war der Stern drehte, wie alle Sterne drehen um sich herum, mehr oder weniger schnell. Es gibt große Sterne, größer als die Sonne, die in Sekunden um sich drehen, also ungeheure Geschwindigkeit.
Die Sonne braucht 27,5 Tage, um eine Drehung um sich selbst zu machen. Es gibt Sterne, die größer als sie sind und in einer Sekunde oder zwei Sekunden schon eine Drehung machen. Das ist eine gewaltige Kraft. Wenn sie so schnell drehen, sammeln sich immer mehr so Materie vom Weltraum, werden immer größer. Und der Druck zum Zentrum wird auch größer. Wenn die kritische Zone kommt, explodiert der Stern, weil der Druck zum Zentrum zu groß ist. Dann gibt es eine thermonukleare Reaktion. Die Atome werden fissiert, also sie schmelzen, und gibt es einen Gegendruck, das der Stern zum Explodieren bringt. Dann gibt es eine Nova oder eine Supernova. Dann erlöscht der Stern, wird immer kleiner und wird zu einem Neutronenstern. Dann sehen wir ihn nicht mehr, nur mit Radioteleskopen. Da war ein Stern, der vor Jahrmillionen explodierte. Und das sind die Reste, die durch den Weltraum immer noch fliegen. 20 Millionen Kilometer pro Stunde oder 10 Millionen und so weiter. Jetzt hier wäre der Höhepunkt der Explosion schon vorbei. Jetzt kommt die Implosion. Der Kosmos ist wunderbar. Es gibt nichts Besseres als das. Genau wie bei uns. Die Explosion ist vorbei, das fliegt bis hier und dann kehrt es um. Und der Stern fängt an zu ziehen wieder. Und wird immer größer, noch einmal. Aber sehr komprimiert. Das wäre die Implosion. Der Stern will nichts mehr von den anderen, sondern ist bei sich einmal beschäftigt. Und zieht an sich alles an, was ihn bereichert. Aber eben ist bei sich. Und das wäre ein Beispiel. Wenn er rot erscheint, ist es ein Zeichen, dass der Stern sich von uns entfernt. Wenn der Rand blau oder violett ist, ist es ein Zeichen, dass der Stern sich uns nähert, am Rande. Dann weiß ist eine hohe Temperatur und so weiter. Ich wollte das zeigen, als Beispiel. Dann schauen wir einmal an, als Fortsetzung. Das ist wahnsinnig interessant, weil die großen Künstler wussten schon, was sie machten. Ihr kennt das vielleicht von Reproduktionen. Das ist von Matthias Grünewald. Entschuldigung, ich stehe hier auf meiner Hand. Vielleicht war es eine Hand von mir, einfach ist der Vergleich. Wir sind von den Affen noch nicht so weit entfernt. Es war etwas da, was eine Hand so an eine Hand erinnerte. Schau mal das an. Der Nagel trifft gerade hier, das wollte ich doch nicht. Nein, das geht nicht.
Treffen,
ne? Unglaublich.
Ja,
also, Matthias Grünewald, vielleicht kennt ihr ihn, der Lehrer von Dürer, 15. 16. Jahrhundert, er malte die Auferstehung. Und da drin ist die ganze Geschichte der Angst, der Explosion, der Implosion, der Befreiung. Also das sind die vier Stufen, die ich da probierte aufzuzeichnen. Was ist da passiert? Zuerst ist die Kreuzigung passiert, das heißt, die Kreuzigung ist nichts Böses, es geht nicht darum, jemanden umzubringen. Wir wissen nicht einmal, ob wirklich ein Mann da gekreuzigt wurde. Die Kreuzigung ist immer die optimale Beziehung zwischen weiblichen und männlichen in Bezug auf die Angst, die Befreiung der Angst. Und die Kreatur stirbt immer, muss sterben, damit die Welt weitergeht. Die Kreatur wird immer gekreuzigt sein. Die Kreatur ist das Vergängliche, was in der Zeit und Raum drinnen ist. Und indem die Kreatur geopfert wird am Kreuz, entsteht der neue Mensch. Und dann geht dieser neue Mensch ins Grab, in die Implosion, in die Dunkelheit, verschwindet unter die Erde für 3 Tage. Er geht in die Höhle sogar und kommt wieder raus und nie allein. Alle, die in den Bauch des Walfisches gingen, oder Pinocchio sogar auch, er trifft seinen Vater, Jonas holt ein paar Leute aus dem Bauch des Fisches. Christus aus der Höhle kam raus mit Adam, glaube ich, oder ein paar andere. Das heißt, der Druck, den ich spürte, als ich mich befreite, durch Psychoanalyse, Malen und so, war von meinen Ahnen auch. Als ich mich befreite von meiner Mutter, befreite sich meine Mutter von mir auch. Das ist real gewesen. Als italienischer Mann und Einzelsohn und eine verwitwete Mutter, ich war vollkommen besessen von meiner Mutter. Indem ich mich von ihr befreite, befreite ich sie auch und so viele andere. Und als ich malte, spürte ich eine ganze Reihe von Ahnen, die durch mich drückten und auch mitmalen wollten. Genau wie Jonas im Bauch des Fisches, genau wie Christus in der Höhle, genau wie Pinocchio im Bauch des Walfisches. Genau gleich. Und da kommt er raus. Und da passiert wiederum vielleicht eine Explosion und dann wieder eine Implosion. Weil es heißt, und dann ist er auferstanden und dann in den Himmel gegangen. Er ist in den Himmel verschwunden. Und da wäre der Moment, in welchem die Explosion und die Implosion im Gleichgewicht sind. Das wäre die Grenze. Das Zentrum ist ungefähr da, glaube ich, oder irgendwo da, wahrscheinlich hier, das ist ein wichtiger Punkt. Und von da aus zirkuliert das Ganze. Und da wären so die Fetzen von die Hülle, also die Hülle, die dann zurückbleibt. Und gleichzeitig die Überwindung der Angst, weil bekannt ist, dass über bestimmten Ritualien, wo die Angst der Angst begegnet wird, die Befreiung passiert, wenn die Menschen diese Stellung annehmen. Also das wäre auch so, aber auch so. So wäre die Befreiung vor den Gegensätzen und so die Befreiung vor der Angst. Diese wurden immer als Wundmale verkauft, ich muss das so sagen. Aber sie sind wie Chakras, Energiepunkte. Sie sind vier an der Zahl, wobei zwei sind an den Händen. Schon wenn wir so machen, spüren wir die Wärme, die durchgeht. Die Kiliani-Fotografie würde das sogar mechanisch, optisch beweisen. Das sind Chakras und hier auch, da und da. Die müssen übereinander sein, damit die Kraft noch stärker wird. Die so, weit voneinander. Dann entsteht ein Dreieck. Das sind alle Übungen, um mit der Angst umzugehen. Und dann diese Punkte schicken Energie in die Welt. Und dann entsteht hier auch eben ein Kraftfeld. Und dieses Feld ist da, um die Angst zu reduzieren, wegzuschicken oder so zu verwandeln, besser gesagt, weil Angst eine Energie ist. Ich wollte euch das zeigen. Und die Ähnlichkeit zwischen diesem Geschehnis und der Nebula, also den kosmischen Nebel. Es hat große Ähnlichkeiten, weil der Maler Grünewald diese Dinge so gut gespürt hat. Das wäre ein Beispiel. Und jetzt, glaube ich, muss ich so bleiben mit den Bildern, weil sonst ist zu viel, wir haben noch andere Bilder da zu sehen. Einmal schauen. Zum Abrunden. Ich mache da Licht. Ich habe wirklich ein Problem mit euch, weil ich möchte euch verschonen vor allzu vielen Informationen auf einmal. Aber es ist wirklich ein großes Problem, weil ich bin in diesen Dingen schon sehr lange. Und auch wenn ich reduziere, und noch einmal reduzieren ist immer noch viel, ich muss immer wieder das wiederholen. Falls ich chaotisch werde und ihr nicht mehr draus kommt, bitte sagen, mich ziehen und sagen, bitte halt, oder ein anderes Mal weniger Material. Ich weiß wirklich nicht, was machen, weil es rollt mir einfach raus, weil ich könnte noch zweimal mehr erzählen. Und dann habe ich das Gefühl, ich spreche nur noch. Ihr hört es schön zu und ich bin der Einzige, der redet da und spricht. Aber was soll ich machen? Ihr kommt wegen dem hier. Ihr wollt hier eine Ausbildung machen, glaube ich. Eben, das ist das Problem. Manchmal werde ich auch eben wütend, die Wut. Wo ist die Monika da? Die Wut eben, das wollen wir mal behandeln. Weil ich sage mir, was mache ich überhaupt mit euch? Ich schüttele euch tausende von Informationen auf den Kopf und so. Und dann vielleicht wäre es gut, sogar Bücher darüber zu lesen. Wo landen wir noch? Aber ich habe die letzte Nummer von Forum in die Hände genommen. Und da sehe ich, meine Kollegen machen, auch auf intellektuell jetzt. Wir haben vom Lacan schon vor 3 Jahren gesprochen, jetzt kommen sie mit Lacan. Diejenigen, die Ohren hatten damals, sind schon im Bilde, wer Lacan ist. Ich bin irgendwie gezwungen, auch ein bisschen intellektuelle Elemente hineinzubringen, damit wir auch einen Ausgleich machen können. Es ist nicht nötig, aber jetzt nehmt ihr einmal diese Nummer von Forum in die Hände. Es gibt einen schönen Artikel von Benedetti drinnen mit farbigen Fotos. Sie sind wiederholt, ist ein Fehler passiert, glaube ich, dasselbe Blatt ist 2 Mal reingekommen. Das wäre typisch und sympathisch von diesem Verband, die Fehler. Weil er wird 80, glaube ich, oder 70, weiß nicht einmal. Es ist in Basel der Anlass, alle hätten Zugang zu seinem Vortrag. Es ist in der Kunstgewerbeschule in Bern, am 9. glaube ich. Dezember, ja. Es steht in Form, also die neue Nummer. Plus gibt es einen Artikel von Mark Erismann über so Selbstporträt. Ich habe eine Nummer zu Hause, ich bringe es mal ins Atelier, vielleicht kann man bestellen. Du hast einen da. Mhm. Hast du das da?
Ich kann es kaufen.
Man kann auch eine Bestellung
machen.
Kann
ich sagen, kann ich hier. Also doch, diese Abhandlung über den Selbstporträt.
Ja, eben. Aber du merkst auch...
Bei Dario Vendetti, das ist so psychoanalytischer Scherz.
Ja, er ist Mediziner.
Wahnsinn,
ja. Meine Berechnung habe ich schon damals gemacht. Ich dachte, ich möchte im Bereich Kunst bleiben, weil das Medizinische lassen wir den anderen. Jetzt aber immer mehr kommt das. Und dann müssen wir die Konsequenzen ziehen. Also wir müssen vielleicht im Binnen sein. Das überlasse ich euch. Ich finde aber noch gut.
Ja.
Er macht die Sache seriös, weil er ist eine anerkannte Persönlichkeit, wo sich in Kunstsache einmischt. Und das finde ich gut. Also,
meinst du den Benedetti?
Benedetti.
Benedetti, ja. Ich bin großartig, ich habe von ihm.
Eben, er ist einer der Ersten überhaupt, der sich mit Kunst mal Therapie einlässt.
Das ist sehr revolutionär. Ja.
Jetzt, ich möchte da abrupt abschließen, weil die Lupa ist selten hier und zeigt Bilder. Du hast Bilder. Eigentlich das genügt. Wir machen die.
Ja,